Willkommen zum Reisetalk, dem Podcast von Canusa und iGo Places. Wir nehmen euch abseits ausgetretener Pfade mit zu besonderen Erlebnissen in den Traumländern USA und Kanada.
Hallo und herzlich willkommen zu Reisetalk, der Podcast. Ich bin Jan.
Und ich bin Sina.
Heute wollen wir über ein ganz besonderes Tal in Kalifornien sprechen, und zwar über das Santa Clara Valley. Und wenn man das so raushaut, dann gucken einen meistens ganz, ganz, ganz viele fragende Augen an und sagen, was ist denn zum Teufel das Santa Clara Valley und warum ist das so besonders? Wenn ich euch aber sage, wie der Spitzname des Santa Clara Valleys ist, dann wisst ihr logischerweise sofort, worüber wir reden wollen. Wir wollen über das Silicon Valley sprechen, also ein Tal, ich sag mal, circa 70 Kilometer lang, 15 bis 20 Kilometer breit, südlich von San Francisco, kurz vor San Jose gelegen, und alle kennen es am Ende nur unter seinem Spitznamen und keiner weiß, was das Santa Clara Valley ist.
Genau, und warum heißt es denn Silicon Valley? Der Name kommt ja vom Silizium.
Genau.
Soweit weiß ich das.
Aus der Halbleiterproduktion von früher, sage ich mal, als man noch so Computerchips da gemacht hat.
Genau, daraus hat man die Mikrochips gemacht und dann aber im Zusammenhang mit dem Santa Clara Valley, wie du es gerade gesagt hast, ne?
Genau, genau. Heutzutage ist das Silicon Valley ja so ein bisschen so ein Sinnbild für moderne Technologie und mittlerweile muss man sagen auch für VC, also für Venture Capital, Leute, die in Startups investieren, so ein bisschen wie Höhle der Löwen, sag ich mal, ne? die in Startups investieren und dabei ein großes Risiko eingehen und darauf wetten, letztendlich ist es eine Art Wette, dass das Startup erfolgreich sein wird oder eben nicht. Und dafür ist das Silicon Valley halt bekannt, ne? Und das begann in den 1930er Jahren tatsächlich schon, auch wenn da der moderne Computer ja noch in weiter Ferne war, ganz zu schweigen von AI und so. Und abgesehen, wenn wir so große Tech-Firmennamen einwerfen, wie Google, Cisco, HP, Facebook, Apple, alle irgendwie im Silicon Valley, aber weißt du tatsächlich, mit wem das angefangen hat?
Ich weiß das nicht, nee.
Nee, das hat mit HP angefangen, also die ja heute kennt man HP ja meistens als Druckerhersteller, sag ich mal. Aber man kann die tatsächlich auch besuchen, also in der Nähe der Stanford Uni, die ja auch da in dem Silicon Valley ist, in Stanford, gibt es immer noch diese erste Garage, in der Hewlett und Packard zusammen, ich sag mal im weitesten Sinne irgendwie ein Testgerät für Tonsachen oder so entwickelt haben, so ganz genau. Technisch kann ich das gar nicht irgendwie pinpointen. Und das haben sie an Disney verkauft später, dieses Testgerät, was Disney dann in den ersten Kinos, die sie betrieben haben, eingesetzt hat. Und das, da kann man tatsächlich diese allererste Garage besichtigen. Wie gesagt, 1930er Jahre in Palo Alto oder so. Was natürlich irgendwie ganz spannend ist, weil das, ich möchte sagen, gar nichts so wirklich mit dem Computer von heute zu tun hat, wodurch aber diese ganze Garagenkultur letztendlich entstanden ist. Jedes Startup braucht ja irgendwie eine Garage, sonst ist es kein gutes Startup.
Das stimmt, das habe ich auch schon mitbekommen. Apple hat ja auch in der Garage gestartet in Los Altos.
Alle haben in der Garage angefangen, ja.
Und das ist schon ein Lifestyle, muss ich sagen. Ich weiß das auch noch aus dem Studium, da ich habe an einer Privatuni studiert, wo eben auch viele Tech-Startups gegründet worden sind.
Ja.
Und total viele hatten das Ziel, ne, irgendwann mal irgendwie in Silicon Valley was vorzustellen oder tatsächlich sich selber hier auch eine Garage gemietet, einfach nur für dieses Feeling, so ein vollwertiges Startup, sage ich mal, in dem Sinne zu sein.
Ja. Tatsächlich, Fun Fact, als ich noch in L.A. gewohnt habe, habe ich tatsächlich auch für ein Startup gearbeitet. Auch wenn wir am Anfang ein Bürogebäude hatten, irgendwann haben wir uns aus dem Bürogebäude verabschiedet und sind in eine wirklich sehr, sehr große Garage gegangen, eine große Doppelgarage, die am Ende kleiner war als das Bürogebäude, würde ich sagen, aber eben nicht viel, aber um dieses Garagenfeeling zu haben. Also das ist der Mythos lebt immer noch und nicht nur im Silicon Valley. Und selbst wenn man sagen muss, man ist heute nicht mehr so darauf angewiesen, vor Ort präsent zu sein, macht es natürlich aus Networking-Gründen schon einen Unterschied, ob man im Silicon Valley ist oder eben nicht. Es gibt halt viele Cafés, viele Bars, viele Treffpunkte, wo es einfach so Zusammenkommen gibt aus Leuten, die sich dann austauschen und sich vernetzen und irgendwann kennt halt jemand jemanden, dem man die Idee halt einfach mal pitchen kann und dann wird das vielleicht was oder nicht.
Ja, stimmt. Also wer jetzt eine gute Idee hat und Geld braucht, ist da, glaube ich, ziemlich richtig. Da sind ja auch über 40% vom weltweiten Risikokapital angesiedelt.
Genau, also, genau.
Ungefähr. Also das ist schon eine bedachliche Menge.
Die Schattenseite ist natürlich, dass Menschen, die dort arbeiten, regulär bei den Firmen, also viele Firmen haben da immer noch ihre Hauptquartiere, also Google, Apple, Facebook, um mal so die großen Player quasi in der Branche zu nennen. Und die zahlen ja besonders für ihre Softwareentwickler und das technische Personal wirklich gute Gehälter, das kann man gar nicht anders sagen. Trotzdem sind die Leute häufig nicht in der Lage, sich da eine Wohnung zu leisten, weil der Median, also der so ähnlich wie der Mittelwert, sage ich mal, statistisch anders, aber eine durchschnittliche Wohnung für ein Zimmer, also ein Bedroom-Wohnung sozusagen, kostet über $3,000 im Monat im Silicon Valley. Und das ist schon, wenn man das auf die gesamte USA umlegt oder vergleicht, schon eine der teuersten Wohngegenden überhaupt.
Ja, erschwinglich ist was anderes.
Ja, und das führt tatsächlich dazu, dass Leute, die sechsstellig verdienen im Jahr, im Camper oder im Auto schlafen. Ne, ja, die, krass, ne? Weil sich das einfach, entweder finden sie nichts oder sie können sich nicht leisten. Ich habe immer noch Bekannte, was heißt immer noch, ich habe Bekannte, die immer noch, obwohl sie eben ähnlich wie ich auch in ihren jungen 40ern stecken, die in WGs wohnen. Aus der Notwendigkeit heraus, sage ich mal, ne?
Ja, und es ist ja auch immer die Frage, wie lange man dort bestehen bleibt, ne? Also wie lange man arbeiten kann, weil es ist ja auch ein sehr hoher Innovationsdruck, der da herrscht. Und ich kann mir vorstellen, dass es da so ein bisschen nach dem Prinzip geht, wer nicht liefert, der fliegt dann auch, ne?
Ich meine, es ist grundsätzlich ja Inbegriff der amerikanischen Arbeitskultur, ne? Also anders als, sagen wir, der krasse Vergleich dazu wäre das deutsche Beamtentum, ohne jemandem zu nahe treten zu wollen, irgendwo in so einem Einwohnermeldeamt im Dorf von weiß nicht wo es bestimmt Leute gibt, die eine ganz tolle Arbeit machen, wo aber der Ansporn, eine gute Arbeit zu machen, eher von innen herauskommt, so, und nicht aus der Notwendigkeit heraus, gut zu sein oder sonst weg zu sein. Und das ist natürlich grundsätzlich in den USA anders und in dieser schnelllebigen Tech-Branche natürlich noch viel mehr, ne? Also wenn du da nicht lieferst, dann bist du weg. Viele Firmen entlassen jährlich, also von diesen großen Tech-Firmen entlassen jährlich nach ihren Bewertungszyklen sozusagen, wenn die ein- oder zweimal im Jahr Mitarbeiterbeurteilung machen, entlassen danach die, ich sag mal, die schlechtesten 5% oder so und stellen sie dann neu ein, also andere Leute quasi, um das zu kompensieren, einfach nur um den Leuten zu sagen, pass auf, wenn ihr euch hier ausruht und nichts macht, dann wird das nichts mit uns.
Wo geht's lang? Du stehst an der Kreuzung, das Navi sagt rechts, dein Beifahrer sagt links und dein Bauchgefühl? Keine Ahnung. Willkommen bei Wo geht's lang, der Rubrik, in der wir dir den Weg zeigen. Nicht immer geradeaus, aber garantiert in die richtige Richtung in Nordamerika. USA Road Trip. Sonne, Highway, dein Mietwagen schnurrt. Bis zur ersten Tankstelle. Und da kommt der Moment, in dem viele zum ersten Mal denken, warum läuft da nichts und wieso ist der Griff blau? Unser Canusa Travel Hack der Woche. Beim Tanken in den USA ist fast alles Self-Service. Und Prepay. Heißt, erst rein zur Kasse, Kreditkarte zeigen oder den Betrag nennen. Und erst dann wird die Zapfsäule freigeschaltet. Und jetzt wichtig, Finger weg vom blauen Griff. Das ist Diesel. In Nordamerika fast nur für Trucks üblich. Du willst Regular. Das ist das normale Benzin. Und falls du statt Sprit Waschwasser tanken willst, der Eimer mit der Gummilippe steht eh daneben. Tanken in den USA? Kein Hexenwerk, aber gut, wenn man es weiß. Das war dein Canusa Travel Hack der Woche. Nächste Woche bei Wo geht's lang? Warum deine Kreditkarte an der Zapfsäule plötzlich Nein sagt und wie du sie überreden kannst.
Ja, schon was anderes da drüben auf jeden Fall, ne?
Ja.
Aber findest du denn, dass es auch eine Reise wert, wenn man als Tourist dorthin kommt?
Also,
ja
und nein, ich kenne viele, die das machen tatsächlich. Ne? Ich kenne viele, die sagen, oh, ich möchte einmal da durchgefahren sein. Bei den meisten Firmen kann man halt nicht so wirklich viel sehen. Man kann sich vor dem Schild fotografieren, ne? Also das Schild von Facebook zum Beispiel, was man ganz häufig sieht, auf der Rückseite ist noch Für die Älteren unter uns, die kennen das. Auf der Rückseite von dem Facebook-Schild ist noch das Schild von Sun Microsystems. Das war mal ein riesiger Player in der Branche. Und so ein bisschen als Zeichen an die schnelle Vergänglichkeit sozusagen, sieht man das noch. Und das Facebook-Schild ist halt einfach davor gemacht. Da kann man sich jetzt vorfotografieren. Die einzigen, die ein wirkliches Besucherzentrum haben, ist, glaube ich, Apple. Mit einem Apple Store auch vor Ort. Und der hat auch so ein bisschen ein eigenes, so ein bisschen wie mit dem ersten Starbucks, sage ich mal, in Seattle. So ein bisschen so eine eigene Aura, die das umgibt. Und man kann ein bisschen was erfahren. Es gibt in der Nähe ein Museum über so die technischen Entwicklungen und die Meilensteine auf diesem Weg.
Das Computer History Museum, ne?
Genau, genau, richtig, ja. So, und das ist schon irgendwie interessant. Ich bin jetzt nicht der klassische, oh, ich lasse mich vom Schild fotografieren, Urlauber, so, aber mal da gewesen, ich bin aber tatsächlich mal da gewesen, so ist es nicht. Ich bin mal durchgefahren, weil ich irgendwie in den Süden fahren wollte, also von San Francisco aus Richtung LA runter und habe mir halt gedacht, die Strecke an der Küste entlang, die kann ich tatsächlich einfach mal im Inland fahren und kann das Silicon Valley gleich mit abarbeiten sozusagen. Das war also zwei Fliegen mit einer Klappe und so war es tatsächlich auch ganz interessant.
Okay, also wie war denn so dein Eindruck davon?
Sehr grün, daran erinnere ich mich. Sah so ein bisschen aus wie das Teletubbyland, wenn man da reinfährt. Sehr grüne Hügel und so, tatsächlich sehr schön. Und dann natürlich die, wenn du jetzt vorbeigefahren bist bei Facebook oder Apple oder so, sehr sehr posch, also wirklich wirkt sehr schöne Gebäude. Die haben alle einen Campus, das sind riesige Anlagen, die sie haben und so. Das wirkt schon irgendwie ganz gediegen, sage ich mal. Ja, aber eben auch sehr abgeschottet.
Ja, ich würde auch sagen, also das ist bestimmt nur so ein Tagestrip wert. Ne? Einfach mal, dass man es mal sieht.
Ja,
und
genau.
Dass man mal vielleicht einen Kaffee trinken geht in einem Startup-Café, wo man vielleicht neben Gründern Kaffee trinken kann oder mal mit den Testfahrzeugen fährt, die dann ohne Fahrer fahren, dass man das mal testet und so ein bisschen diesen Vibe irgendwie mitzubekommen, ne?
Genau, genau. Was halt auch ganz schön ist, wir haben das ja schon kurz angerissen, Stanford, die Uni, die ja also eine der bekanntesten und teuersten Unis, nicht nur in den USA, wahrscheinlich weltweit ist, die haben halt einen riesigen Campus, ne? Und das ist schon diese alten Gebäude und so, das ist schon irgendwie, da ist noch eine ganz andere Aura, finde ich, ne? Und das passt dann so gut rein.
Ja, das wäre für mich eigentlich auch mal so ein Das wäre schon nochmal ein Traum von mir, dass ich mir das auch nochmal anschaue. Generell so eine große amerikanische Uni. Ich hatte das bisher nur mal bei so einer privaten in den USA, in Kalifornien auch gemacht, Malibu, bei der alten Schule von Zoe 101, der Pepperdine University.
Cool.
Das fand ich echt beeindruckend, muss ich sagen. Also diese Weite, die da vorherrscht und das Panorama, was man da sieht. Und
gut, das ist bei Pepperdine natürlich auch Wahnsinn. Super cool, so in den Santa Monica Mountains gelegen. Ne? Also ich bin da häufig dran vorbeigefahren, auf dem Weg zu Hundespaziergängen, sage ich mal. Wenn du diese Straße so geschlängelt da hochfährst und du siehst auch dieses wunderbar gepflegte Grün, fast wie ein Golfplatz, ne? Also von der Uni und dann kommen dahinter die Gebäude, schon schön. Mich erinnert das immer so ein bisschen an Kasernen, so, weil das eben wirklich so riesige Anlagen sind, in sich irgendwie funktionierendes System, so, ne, es gibt Housing, es gibt Lebensmittelmärkte, es gibt irgendwelche Bistros oder Fastfoodketten und so weiter. Eigentlich hast du alles in diesem umschlossenen Campus. Du musst theoretisch gar nicht raus.
Ja, stimmt.
Klar gehen viele raus, ne, aber das ist ja so ein bisschen darauf angelegt, da seine Zeit halt gut zu verbringen, ohne viel Zeit für Randaktivitäten zu verschwenden, sag ich mal.
Ja, theoretisch kann man da auch einfach leben, auch wenn es teuer ist, sozusagen. Ne?
Genau.
Ja, alles an einem Ort.
Was wir haben ja schon jetzt viel über diese Startup-Kultur und so gesprochen, was viele von diesen Firmen ja eint, ist, dass sie abgesehen jetzt von diesem schnellen Durchlauf an Personal ein Motto haben, wo ich schon finde, da kann man sich viel von abgucken irgendwie. Ne? Nicht nur auf Geschäftsideen und Geschäftsmodelle bezogen, sondern grundsätzlich. Und die haben halt das Scheitern, also im Begriff dieser Startup-Kultur ist halt dieses Scheitern nicht zu dämonisieren, sondern zu sagen, okay, man versucht es halt und entweder das klappt, weil man eine gute Idee hat oder es klappt nicht. Du musst halt nur aus deinen Fehlern lernen. Und das ist natürlich irgendwie was ein toller, ich sag mal, ein toller Lebensratschlag ist am Ende. Also fail fast, learn faster oder move fast, break things. Das sind so verschiedene Motten von verschiedenen Firmen. Und das finde ich, da ist ein ganz schöner Kern drin letztendlich.
Ja, stimmt. Das ist ja eigentlich auch so eine Lebensphilosophie, die man sich auch fürs Privatleben ganz gut abgucken kann. Ne?
Definitiv, ja, ja.
Aber auch im Beruf, ich meine, irgendwie geht es ja dann immer weiter. Ja. Gerade bei Startups ist natürlich auch die Frage dann mit dem Investitionskapital, ne?
Genau.
Also, wie viel Kapital man dann noch hat.
Ja, ja, definitiv. Definitiv. Also ich, um quasi darauf zurückzukommen, ich finde schon, dass es irgendwie, wenn man eh in der Region ist, ist es irgendwie schön, da mal längs zu fahren und auch mal einen Stopp zu machen. Ich müsste jetzt da nicht irgendwie 6 Stunden verbringen, muss ich fairerweise sagen. Dazu ist einfach zu wenig zu machen. Klar, man kann sich die erste Garage von HP angucken, das Museum, über das wir gesprochen haben, kann mal zu Apple gehen oder einen Kaffee trinken. Aber ich sag mal so, mit so einem halben Tag auf der Durchreise, finde ich, ist man schon relativ gut bedient.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde schon cool, wenn man gesagt haben kann, dass man mal an diesem Zentrum war, dort, wo technologisch viel begonnen.
Ja, genau. Und gerade um Apple herum ist ja doch irgendwie der besondere Kult, sage ich mal, ne? Mit Steve Jobs und so. Das hat ja doch irgendwie eine ganz besondere Aura, die sie auch einfach pflegen, ne, bis heute. Und dann zu sagen, oh, ich bin da mal gewesen irgendwie, ne, und das, keine Ahnung, hat mir mal die Garagen angeguckt von außen oder so, wo das alles angefangen hat. Und heute hältst du das iPhone in der Hand und denkst dir, schon wirklich viel daraus geworden irgendwie, ist natürlich schon ganz cool.
Auf jeden Fall. Und das wird sich ja auch über die Jahre dann stetig weiterentwickeln. Also ich würde gerne mal sehen, wie das in 10 Jahren aussieht dort.
Ja, garantiert. Eine Zeit lang hat man das Gefühl, Silicon Valley ist irgendwie tot und alle wandern irgendwie ab. Mittlerweile habe ich das Gefühl, es zieht die Branche wieder zurück ins Silicon Valley, weil einfach die Kapitalverfügbarkeit eben eine ganz andere ist und die Möglichkeit eben an Investoren zu gelangen eine ganz andere ist. Es ist, glaube ich, gar nicht mehr so wichtig, dass du, also abgesehen jetzt von den großen Firmen, für die das Prestige ist, da zu sein, wo sie entstanden sind, bei so vielen kleinen ist es tatsächlich so, dass die theoretisch ja überall arbeiten können. Gerade in der Branche kannst du ja wirklich remote gefühlt vom Mars arbeiten. Aber eben die Vernetzung mit anderen Leuten und die Verfügbarkeit von Investoren ist da natürlich einfach gigantisch.
Das stimmt.
Ja. Das Letzte, was ich noch einwerfen kann, ist ein so grober Fakt, sage ich mal, einfach damit man eine Vorstellung hat, wie groß das dort ist. Wie wir am Anfang gesagt haben, es erstreckt sich über tatsächlich eine ganz schöne Länge, fast 70 Kilometer, ganz verschiedene Orte oder Städte bis San Jose letztendlich. Und insgesamt sind es fast 4 Millionen Menschen, die dort leben. Also ist schon, nun ist das nicht alles eine Stadt, aber für eine amerikanische Stadt wäre das schon relativ groß hinterher.
Oh ja, das hätte ich gar nicht erwartet.
Ja, ja, man unterschätzt, wie viel Orte das letztendlich sind. Ne? Das ist doch tatsächlich so, dass da sich der eine an den anderen anreiht und du merkst am Ende gar nicht, dass du im anderen Ort bist als noch vor 5 Minuten oder so. Ja. Wollen wir es dabei bewenden lassen?
Das würde ich doch sagen.
Super. Ja, dann bedanken wir uns wie immer bei euch fürs Zuhören und sagen Tschüss bis zum nächsten Mal.
An die Handys.
Genau. Bis dann. Ciao. Das war Reisetalk, der Podcast von Canusa und Algo Places. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.